ARD.
Also ich führe ganz oft Gespräche mit Schülern, die sagen ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich schaue schon alle Filme auf Englisch. Ich benutze auch Untertitel und so. Aber am Ende, irgendwie mein Englisch wird trotzdem nicht besser. Und ich sage dann immer, ja, ich glaube, was man verstehen muss, ist, das ist der erste Schritt. Und das ist ein guter erster Schritt. Und ich begrüße das total, dass ihr das macht. Das solltet ihr tun. Ihr solltet Bücher auf Englisch lesen und so weiter. Aber um zum dritten Schritt zu kommen, nämlich das anzuwenden und komplexere Formulierungen vielleicht in einem Text einbinden zu können, fehlt ein zweiter Schritt, nämlich das Lernen.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Emily Horbach ist nicht nur Lehrerin für Englisch und Geografie, sondern auch eine erfolgreiche Influencerin auf Instagram. Unter dem Namen Emmy the Teacher, und zwar mit I geschrieben, wo sie fast 70.000 Follower erreicht. Sie gibt Einblicke in ihren Unterricht, teilt Tipps für ReferendarInnen und zeigt, wie man als Lehrerin kreativ und organisiert bleibt. Heute sprechen wir darüber, wie sich der Englischunterricht im 21. Jahrhundert entwickelt und welchen Einfluss Digitalisierung und künstliche Intelligenz darauf haben. Wie bleibt der Englischunterricht relevant? Liebe Emmy, schön, dass du da bist.
Guten Morgen, ich freue mich. Danke für die Einladung.
In einer Zeit, in der technische Innovation und KI die Art und Weise, wie wir Fremdsprachen lernen, revolutionieren, stellt sich die Frage, Schülerinnen und Schüler, die besser als ihre Lehrkräfte sprechen können, sind das eine. Ein Simultanübersetzer im Ohr stellt die Frage nochmals neu, ob es Sprachunterricht überhaupt noch braucht. Was wäre deine Antwort auf diese Frage?
Also erstmal finde ich es eine relevante Frage. Ich finde, dieses ganze Thema KI betrifft mich persönlich in meiner eigenen Arbeit als Lehrerin in ganz vielen Belangen und betrifft auch meinen Unterricht. Also ich glaube, es ist eine grundsätzlich total relevante, wenn auch komplexe Frage, weil natürlich KI einen Einfluss auf Lernmöglichkeiten und Lernchancen hat auf der einen Seite und klar die Frage aufwirft, warum sollen Schüler jetzt überhaupt noch Englisch lernen, wenn ich bei DeepL mir oder andere Tools, gibt ja ganz viele, mir eine vermeintlich perfekte Formulierung geben lassen kann oder direkt bekomme. Ich glaube aber ja, wir brauchen den Fremdsprachenunterricht noch und ich glaube im Wesentlichen aus drei Gründen. Also zum einen ist der Englischunterricht heute, glaube ich, anders, als wir ihn vielleicht aus unserer eigenen Schulzeit noch kennen oder als ich persönlich ihn zumindest noch kenne. Also gerade in der Mittelstufe ist es nicht mehr Grammatik, Arbeitsblatt 1, 2, 3, 4, was bearbeitet wird, sondern es sind vor allem Themen, die wir besprechen. Das heißt, Sprache ist Mittel zum Zweck, um sich im besten Fall intrinsisch motiviert über bestimmte Themen auszutauschen. Und dann sind natürlich so 7., 8., 9. Klasse Länderbeispiele. Wir schauen uns an in der 7. Klasse, wie sieht's in England aus? Wie ist das für einen Schüler, der da zur Schule geht? Was ist vielleicht anders als dein eigener Schulalltag? In der 8. Klasse sprechen wir über die USA. Warum gibt's in Louisiana Swamps und Alligatoren? Und wie sieht's da eigentlich aus? In der 9. Klasse geht's dann nach Australien etc. Was ich damit sagen will ist, ich schaffe durch diesen Themenbezug oder auch diesen Länderbezug natürlich erstmal überhaupt einen Bedarf, eine Sprache verwenden zu wollen. Ne? Also warum will ich in einer Fremdsprache sprechen, vielleicht mit einem Amerikaner, vielleicht weil ich was über die Kultur gelernt habe, die mich ja auch interessiert.
Mit anderen Worten, so dieses Beispiel, du als Lehrkraft bist dafür da, die Sehnsucht nach dem Meer zu wecken, weil du weißt, alles, was man fürs Bootebauen braucht, ist eigentlich schon da.
Ja, das ist jetzt schön, schön metaphorisch zusammengefasst. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir das Interesse für Länder wecken können, gerade dann, wenn wir auch in der Fremdsprache irgendwie agieren. Und jetzt könnte man sagen, na gut, dann sprich doch im Geografieunterricht über Louisiana. Also warum muss das jetzt im Englischunterricht passieren, ne? Und ich glaube, da müssen wir uns die Frage stellen, warum will der Mensch überhaupt miteinander sprechen? Warum wollen wir kommunizieren? Weil wir wissen oder die meisten Menschen wissen, wir sind zutiefst soziale Wesen. Ja, wir streben nach Verbindung und vor allem durch Kommunikation. Das heißt, Kommunikation ist unser Nummer eins Weg, der es uns ermöglicht, Beziehungen aufzubauen, Empathie zu entwickeln, eigene Gefühle und Gedanken so im Austausch mit anderen selbst zu verstehen und auch zu validieren. Und dann möchte ich eine Sache hervorheben, das ist, dieses Zugehörigkeitsgefühl ist ein Grundbedürfnis, was der Mensch hat. Und ich glaube, dass gerade mit dieser Simultanübersetzung da ganz viel verloren geht von dieser Verbindung. Also gerade wenn wir jetzt mal futuristisch denken, ja, und uns vorstellen, irgendwann sitzen wir uns gegenüber und der eine redet Japanisch und ich habe einen Knopf im Ohr und ich höre das auf Deutsch und ich spreche Deutsch und der hört das auf Japanisch, dann geht das, glaube ich, für ein oberflächliches Gespräch oder für einen Smalltalk, den man so führt. Aber ich glaube, auf dem Weg durch diese Simultanübersetzung geht ganz viel verloren. Ein konkretes Beispiel vielleicht dazu. Ich habe vor 2 Wochen, wollte ich ein Zitat auf Instagram posten von einem amerikanischen Didaktiker. Das heißt, der hat gesagt, great teachers care and try every day. Und ich wollte das auf Deutsch übersetzen, um es zu posten. Und es war nicht möglich, weil die Bedeutung verloren gegangen ist ein Stück weit. Also dieses I care, da kann ich auf Deutsch sagen, ich kümmere mich oder es ist mir wichtig. Aber es hat eine andere Bedeutung, weißt du? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Abiturient ist nach dem Abitur irgendwo im Ausland und spricht mit einer Gruppe Engländer oder Amerikaner und hat so einen Knopf im Ohr und versteht aber zum Teil Witze nicht oder versteht die Bedeutung nicht. Wer mal Friends auf Deutsch geguckt hat, der weiß, manche Witze funktionieren im Deutschen nicht. Das heißt, Worte und Simultanübersetzung geht, glaube ich, mit Grenzen. Und dabei geht so diese soziale Verbindung irgendwo ein Stück weit verloren, die wichtig ist für uns Menschen.
Kurz ein anderes Beispiel, was das ganz schön verdeutlicht aus meiner Sicht. Wenn man fragen würde, was ist denn die Übersetzung des deutschen Nein? Also im Sinne von Nein, ich will nicht. Ne? Dann wird man sagen No. Wenn man damit nach England kommt, kann einem aber passieren, was mir passiert ist, als ich mit meiner damaligen Mitbewohnerin im Auto saß und sie mir sagte, dass sie lieber mit Automatikautos fährt als mit Schaltautos, weil es einfacher sei. Und ich sagte Nein. Und dann fragte ich mich 3 Tage lang danach, warum sie eigentlich nicht mehr mit mir spricht. Der Grund, warum sie nicht mit mir gesprochen hat, ist, dass dieses Nein für sie eine so extreme Form der Zurückweisung war, dass sie erstmal überhaupt damit klarkommen musste, wie ich als ungehobelter Deutscher eigentlich sowas sagen könnte. Und dann ist mir sozusagen auch in den Seminaren aufgefallen, dass das nicht so war wie in Germanistik, da sagte jemand eine Deutung und jemand anders sagte, ja, das kannst du nicht so sehen und erklärte seine, sondern dass die Engländer immer sagten, yes, totally and also, also ja, total und auch, und dann ging es aber in eine andere Richtung, aber es war eher ein Tanz miteinander als wie im Deutschen oftmals so eine Art von Karate sozusagen.
Ja. Ja.
Und das ist ja etwas, was man nicht lernen kann in dieser direkten Form der Übersetzung.
Mhm. Ja.
Was ich gerade trotzdem nochmal total hervorhebenswert finde, sind 2 Dinge. Erstens, du hast gesagt, der Englischunterricht funktioniert nicht mehr über diese Arbeitsblätter und macht das rein. Da dachte ich nur, I wish, also ich hoffe, das ist so. Ich habe keine empirische Erhebung dazu. Ich weiß nur, dass die Schulbücher, die so funktionieren, ja immer noch 100.000-fach verkauft werden. Also an irgendwen müssen die ja gehen. Und dann musst du ja den Mut haben zu sagen, na, ich habe mich eigentlich mit KI und Lernen im 21. Jahrhundert auseinandergesetzt. Das, was wir hier machen, das bringt eigentlich nicht weiter. Was ich mitbekomme, ist, dass Kolleginnen und Kollegen merken, es stimmt was nicht. Es stimmt was nicht. Da ist ein Neuntklässler, der kann besser Englisch als ich, weil der schon seit 2 Jahren Netflix im Original kommt. Und dann stellt sich so die Frage, was mache ich eigentlich hier? Aber eine Durchdringung, die sagt, naja, meine Aufgabe ändert sich und ich bin derjenige, wie du es gerade gesagt hast, der über das Verständnis der Sprache zeigt, was die Welt aus der Perspektive eines englischsprachigen Menschen, vielleicht die USA, Kanada, vielleicht Großbritannien und es gibt Perspektiven. Ich bin mir unsicher, ob dieser Reflexionsgrad schon überall angekommen ist. Glaubst du, dass das wirklich flächendeckend so ist, dass die Zeit des Lückentextes vorbei ist?
Also ich kann natürlich nur von meiner Erfahrung sprechen und von dem, wie ich unterrichten gelernt habe. Das ist das, worauf ich mich jetzt mal beziehe, ja, im Referendariat. Und ich habe da gelernt, dass moderner Fremdsprachenunterricht so funktioniert, nämlich dass ich Inhalte unterrichte und nicht primär nur Arbeitsblätter oder Grammatik.
Wann hast du das gemacht?
Wann habe ich mein Referendariat abgeschlossen? 2018 war ich fertig mit dem Ref. Hatte auch eine ganz tolle Seminarleiterin. Also das geht natürlich dann auch auf die Person zurück, von denen man lernt. Ist ja ganz klar. Nur so on another note, ein Lückentext ist auch nicht immer schlecht. Also ich weiß das, ne? Manchmal gerade so im Anfänger Fremdsprachenunterricht kann ein Lückentext richtig eingebettet und richtig verwendet auch einen sehr großen Mehrwert haben. Auch auswendig lernen, auch das, ne, ist sehr oft verschrien. Aber wenn man als Schüler mal einen Dialog auswendig lernt, dann lehrt das Fremdsprachenverständnis oder ja führt dazu, dass ich die Fremdsprache auf jeden Fall so ein Gefühl auch für die Fremdsprache darüber entwickeln kann, ne, weil sich einfach bestimmte Muster und Phrasen und so weiter fest verankern. Deswegen, ich kann natürlich nur aus meiner persönlichen Perspektive und von dem sprechen, was ich jetzt bei mir, meiner Schule und auch bei dem sehe, was auf Social Media so transportiert wird von Englischlehrkräften. Und ich glaube schon, dass da so ein Umdenken stattgefunden hat unter Englischlehrkräften. Und klar, die Lehrbücher sind noch sehr geradlinig, sage ich mal, so wie man es vielleicht auch von der eigenen Schulzeit noch kennt. Aber auch da sehe ich schon zum Teil ein bisschen eine Entwicklung. Was man, glaube ich, verstehen muss, ist, gerade wenn man von Schulbüchern spricht, es ist ja immer dann Jake in London, der da lebt mit seinem Freund Peter und der Anna und so. Ne? Das wird dann immer so ein bisschen versucht, als Geschichte zu verkaufen, was am Ende ja für Schüler total uninteressant ist. Weil worüber spricht der Mensch am liebsten? Über sich selbst oder aus der persönlichen Perspektive heraus. Deswegen muss man sich davon, glaube ich, ein bisschen lösen und sich das Gute nehmen, was es in den Schulbüchern gibt. Und manchmal gibt es gute Geschichten. Manchmal gibt es gute Auszüge aus Romanen, die man total gut verwenden kann, die man dann wieder kreativ auch einbinden kann im eigenen Unterricht und aus Schülerperspektive damit arbeiten kann. Ob das jetzt in jedem Unterricht so ist und vor allem in jedem Bundesland und so, ne, kann ich nicht sagen. Meine Erfahrung ist, ich habe es anders gelernt und ich habe dadurch ein Verständnis davon bekommen, glaube ich, wie gutes Lernen im Fremdsprachenunterricht funktionieren kann. Und zu deiner Frage mit KI, mich würde es mal interessieren, wie oder was dich dazu bringt, zu schlussfolgern, dass die Schüler durch Netflix zum Beispiel besser Englisch sprechen können. Also ich sehe die Relevanz der Sprache bei Schülern. Also die gucken viel auf Englisch, die machen Social Media, da wird ihnen viel auf Englisch eingespielt. Die haben ganz, ganz einfachen Bezug oder einen guten Bezug zu der Sprache, die ist omnipräsent für die Schüler. Und zwar in ihrem natürlichen Umfeld, wenn sie zu Hause sitzen und nicht nur in der Schule. Das bringt was Positives mit sich für mich, weil natürlich irgendwie eine Motivation auch da ist, die Sprache zu lernen, weil die wollen dann verstehen, was in dem YouTube-Video gesagt wird. Oder die können bestimmte Dinge aus dem YouTube-Video vielleicht auch mit einbringen in den Unterricht. Ich glaube aber, dieses Lernen über Hören und Sehen und Lesen ist auch in Teilen begrenzt. Also ich führe ganz oft Gespräche mit Schülern, die sagen ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich schaue schon alle Filme auf Englisch. Ich benutze auch Untertitel und so, aber am Ende irgendwie mein Englisch wird trotzdem nicht besser. Und ich sage dann immer, ja, ich glaube, was man verstehen muss, ist, das ist der erste Schritt. Und das ist ein guter erster Schritt. Und ich begrüße das total, dass ihr das macht. Das solltet ihr tun. Ihr solltet Bücher auf Englisch lesen und so weiter. Aber um zum dritten Schritt zu kommen, nämlich das anzuwenden und komplexere Formulierungen vielleicht in einem Text einbinden zu können, fehlt ein zweiter Schritt, nämlich das Lernen. Und das ist oft der mühsamste und anstrengendste Schritt. Und ich verstehe, dass man da am wenigsten Lust drauf hat. Aber auch ich, wenn ich ein englisches Buch lese, ich bin auch noch Lernerin, ja, ich will meine Sprache auch entwickeln, dann habe ich eine Vokabel-App und dann trage ich mir da komplizierte Vokabeln ein, die ich lernen will. Und dann lerne ich die. Und ohne dieses Lernen, und zwar bewusst Vokabeln mal lernen und dann auch anwenden in einem Satz oder in einem Text, komm ich nicht zu diesem dritten Schritt der Anwendung. Das heißt, ich glaube, es ist auch manchmal ein bisschen eine Illusion zu denken, ich schaue, höre, lese auf Englisch und dann kann ich perfekt Englisch sprechen.
Das ist ja das Wunderbare, dass du aus deiner Sicht eine Antwort darauf gibst, warum wir eigentlich noch Englischlehrer und Schulen brauchen. Weil du hast gerade gesagt, wenn die relevante Frage ist, was machen wir jetzt eigentlich, ist die Übersetzung in wir brauchen dieses Lernen die Antwort darauf. Wie ich darauf komme, das ist rein anekdotische Evidenz aus Gesprächen mit Kollegen, die eben sagen, also ich habe hier jemanden sitzen, du magst aber recht haben, also das sind teilweise, also ich frage Schülerinnen und Schüler natürlich auch immer, ne? Also im Englischunterricht saß mal eine Siebtklässlerin, die sprach, da dachte ich, also ist die gerade aus den USA gekommen, ich habe gefragt, wie kommt das eigentlich? Und die hat zwei Dinge gesagt, die beide mit dem zu tun haben, was man so landläufig Kultur der Digitalität nennt, also im Sinne von, es hat nicht mit Digitalisierung zu tun, im Sinne von, ich habe jetzt halt Duolingo, sondern die sagt, naja, ich gucke mir die Netflix-Serien halt im Original an und dann gehe ich irgendwann in meinen Channel auf Discord und spreche dort mit Ungarn, mit Polen, mit irgendwie, also der europäischen Jugend über das, was uns wirklich interessiert. Und in gewisser Weise ist das zwar nicht voraussetzbar, aber die hat dann im Grunde diesen zweiten Schritt, den du gerade gesagt hast, halt freiwillig schon gegangen, ne? Und das ist ja gut. Also das heißt, einerseits kann man es nicht voraussetzen, andererseits gibt es einfach Kinder und Jugendliche, die auf eine Art und Weise Englisch sprechen, die, glaube ich, vor vielen Jahren ohne Englischlehrer gar nicht möglich gewesen wäre. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, da musste ich sehr lachen, aber da müsste man jetzt ein bisschen nachgoogeln. Baden-Württemberg hat irgendwann mal sowas rausgegeben, dass, ne, bei all den schlimmen Nachrichten, die wir so bekommen und über die Studien, wo wir sozusagen absacken, der Englischunterricht sich stark verbessert hat und das doch das ein Qualitätsmerkmal von unserem Englischunterricht ist. Und ich dachte so, really? Weißt du, weil es ist schwierig, Korrelation und Kausalität, also sozusagen zwei Entwicklungen, die einfach parallel laufen oder die miteinander zusammenhängen, das ist schwer auseinander zu klamüsern. Aber wenn du diese Realität Und zwar, vielleicht müsste man auch sagen, eine gymnasiale Realität, weil sozusagen auch dich erstmal dahin zu setzen und zu sagen, ich habe die Kohle für die Streaming-Dienste, ich probiere das jetzt auch aus, weil ich weiß, für die Zukunft ist das relevant, ich glaube, das ist selektiv. Aber da dachte ich so, okay, möglicherweise, liebes Kultusministerium, hat das auch mit einer Welt zu tun, in der Englisch allgegenwärtig ist. Und zwar nicht nur Netflix, sondern Lieder und was es nicht alles gibt, ne?
Ja, und ich glaube, weil du gerade Lieder ansprichst, der Unterschied zu unserer, also zu meiner eigenen Jugend ist, wir haben auch, Englisch war auch da präsent über Lieder beispielsweise, ne? Aber diese inhaltliche Auseinandersetzung, also ich habe ein Lied ganz oft mitgesungen, ich habe überhaupt gar nicht verstanden, worum es geht.
Ich auch.
Und wenn sich jetzt ein Jugendlicher, also,
ich war, Entschuldigung, ich bin mal in den Laden gegangen, ja, und habe gefragt, haben Sie das Lied I Would Do Sing The Ring Full Of? Und der guckt mich an, I Would Do Sing The Ring, ich hab noch nie gehört, ne? Naja, also es war dieses Lied, I Would Do Anything For Love. Ich hab's einfach nicht richtig verstanden.
Genau.
Der peinliche, genau, Effekt kam aber erst 6 Monate später.
Aber hast du dann die CD bekommen oder nicht, ist die Frage.
Ich bin mir unsicher, ich glaube, ich hab's dann über meine Schulkameraden gemacht.
Ja, genau. Und was das schon unterscheidet, glaube ich, von dem, was Jugendliche heute machen, die setzen sich ja schon inhaltlicher damit auseinander. Ne? Also wenn ich jetzt ein YouTube-Video zu irgendwas angucke, dann will ich ja in aller Regel auch verstehen, worum es geht, weil ansonsten brauche ich mir das Video gar nicht angucken. Oder auch ein TikTok-Video. Oder auch, was man auch nicht unterschätzen darf, sind diese ganzen Gaming-Geschichten, wo manchmal Schüler mir in der 7. Klasse Worte im Kopf hauen, die ich in meinem Leben noch nicht gehört habe. Ja, wenn die Minecraft zocken und dann irgendwie sowas wie Pickaxe, das heißt so, ja, Spitzhacke, ja, oder Iron für Eisen und so. Also die haben dann manchmal Begriffe, haben die drauf, die jetzt der normale Siebtklässler vielleicht nicht kennt, ist aber immer auch nochmal was anderes, diese Worte dann tatsächlich anzuwenden. Also gerade, ja, wenn es auch so um Schriftliche geht, ne, oder auch Richtung Oberstufe, wo ja vielleicht die TikTok-Sprache jetzt nicht mehr unbedingt noch die Sprache ist, die ich im Schriftlichen verwenden soll. Also ganz viele Schüler haben dieses Gonna, also G-O-N-N-A und so weiter. Ne? Also kann man jetzt auch sagen, gut, Sprache verändert sich und entwickelt sich und vielleicht muss man, ich glaube, es gibt die Textformate dazu, wo Schüler da auch, sag ich mal, freier tätig werden können. Aber es gibt eben auch eine gewisse Form Sprache, wo man vielleicht auch auf eine gewisse Formulierung noch mehr achten kann und sollte, um sich auf eine bestimmte Art und Weise auszudrücken. Und das kann ja auch eine Herausforderung sein, die sich dann auftut, obwohl ich viel TikTok schaue und YouTube etc.
Ja, leichter Widerspruch, doppelt. Also ich finde, Schule hängt manchmal an Formalismen, die unnötig sind. Also wenn jemand gonne schreibt und gleichzeitig aber sagt, I'm gonna try to expand the ideas on the following topic oder so, dann nervt's mich, wenn ich dann das gonne unterstreichen muss, wenn alles andere einfach genial ist. Das ist der eine kleine Widerspruch, aber da, ne, da ist die Frage, also wie viel Form brauchen wir eigentlich? Und der andere kleine Widerspruch ist, du kannst natürlich dein TikTok so bestimmen, wie du möchtest. Und wenn jemand dein ganzes TikTok voller John Oliver hat und Sam Harris und hoffentlich nicht Jordan Peterson, aber jedenfalls, was die sprachlichen Formulierungen angeht, natürlich höchst eloquent, dann lernt er natürlich auch noch eine andere Form von Englisch, als wenn er jetzt irgendwie, ich weiß nicht, mir fällt gerade kein Beispiel ein, ne? Aber das ist eben die Realität, mit der wir uns auseinandersetzen. Und deshalb möchte ich dich kurz ein bisschen aus der Reserve locken. Du hast gerade gesagt, naja, der Ausschnitt, den du siehst, und das ist ein großer Ausschnitt, das sind 70.000 Leute. Und ich denke auch immer, eine Followerzahl zeigt ja vieles nicht. Aber eine Sache zeigt sie. Das sind Leute, die sich drauf einlassen. Denn das wird bei dir genauso sein wie bei mir. Ich folge dir ja auch. Wenn man mir folgt und nicht möchte, dass Schule sich ändert, dann gehe ich dir ziemlich auf den Keks damit jeden Tag. Also das kann man ja kaum aushalten. Das heißt, dieser Ausschnitt ist ein Ausschnitt von Leuten, die grundsätzlich die Haltung haben, also ich würde sagen, viele Haltungen haben, ich möchte Neues dazulernen, ich möchte Impulse bekommen, ich bin grundsätzlich ein Lerner, ja, und eben nicht die Leute, die, ich sag's jetzt mal ein bisschen holzschnittartig, wenn ich einen Vortrag halte, ganz hinten sitzen, die Arme verschränken und sagen, also ich bin hier Oberstudiendirektor, ich muss gar nichts mehr. Muss jede Lehrkraft, insbesondere in Englisch, weil wir gesagt haben, wie es sich verändert, auf der Höhe der Zeit sein?
Definiere mal auf der Höhe der Zeit.
Weißt du hast gerade gesagt, bei Minecraft ist das so und folgender Begriff ist so, das musst du ja erstmal wissen. Du kannst, also ich würde sagen, du kannst in diverse Gymnasien gehen und sagen, ja, also meine Schüler haben Minecraft gespielt und boah, lass mich mal nicht lügen. Also bei Minecraft sind 70%, die da noch nie von gehört haben. Wenn ich frage, wer kennt den Podcast Hoss und Hoff, der über 2 Millionen Mal im Monat gehört wird und teilweise höchst fragwürdige Inhalte transportiert, dann kennt den aus einer Klasse bei mir. Ab der 8. Klasse kennen den dann 5 Leute, in der 10. Klasse 17 von 21, bei 300 Lehrern 4. Also das heißt, es gibt eine wahnsinnige Diskrepanz zwischen den Welten, in denen wir uns bewegen. Und ich, wie gesagt, ich provoziere dich natürlich ein bisschen, weil ich bin da sehr straight. Aber würdest du auch sagen, nee, eigentlich müssen diese Welten, muss TikTok, muss Gaming zumindest auf dem Bildschirm sein? Oder die Haltung muss bestehen, dass man die Schülerinnen und Schüler zugewandt nachfragt, was sie denn machen, damit man weiß, wo man anschließen kann?
Also ich glaube, es ist kein Muss, um per se guten Unterricht zu machen. Muss ich vielleicht nicht TikTok auswendig kennen, selbst benutzen. Ich glaube aber, um eine Beziehung zu den Schülern aufzubauen, um zu verstehen, wo die herkommen, wie deren Gedanken entstehen. Und ich bin ja als Lehrer auch mehr als nur unterrichtender Lehrkörper, sondern ich bin ja eine Person, die prägt, die auch einen Erziehungsauftrag hat, die Gespräche mit hoffentlich mit Kindern und Jugendlichen auch mal vor oder nach dem Unterricht führt. Und diese Beziehungsebene ist natürlich auch dadurch geprägt, dass ich verstehe, was du machst oder wovon du sprichst. Und diese Welt ist omnipräsent für die Schüler. Deswegen würde ich sagen, für die Beziehung oder für das Miteinander zwischen Lehrer und Schüler ist es relevant. Und es ist immer ein Vorteil, wenn man da ein Verständnis von hat und auch in dieser Welt irgendwie ist oder klarkommt und da auch irgendwie agieren kann. Ob es ein Muss ist, ein Muss für jetzt, um guten Englischunterricht machen zu können. Ich glaube, es ist ein Vorteil. Also ich glaube, es ist ein Vorteil insofern, als dass ich als Lehrerin beispielsweise sowas methodisch ja auch einbetten kann und mir zunutze machen kann. Und das ist ja auch ein Instrument zur Motivation sein. Also ich hatte mal eine Methode, die habe ich genannt Podcast Friday. Und da sollten die Schüler, gab es in Kleingruppen und immer einer war verantwortlich für einen Podcast und die sollten dann Inhalte, also den Podcast austauschen eine Woche vorher, alle mussten den gehört haben und dann gab es eine Diskussion auf Englisch über diesen Podcast. Und dafür muss ich als Lehrerin natürlich schon verstehen, erstmal, was sind Podcasts? Gut, das würde ich jetzt mal sagen, kennen die allermeisten. Dann muss ich aber auch vielleicht verstehen, welche Podcasts interessieren meine Schüler? Welchen Bezug kann ich da herstellen? Ich muss auch beurteilen können, wenn ein Schüler kommt mit einem Podcast, der vielleicht jetzt nicht besonders angemessen ist für den Englischunterricht, dass ich sage, guck vielleicht nochmal, ob du nicht was anderes findest. Also so ein bisschen verstehen.
Hast du da ein Beispiel?
Hatte ich noch nie, ehrlich gesagt. Ist jetzt was mir so spontan eingefallen ist, was ein Problem sein könnte. Aber
nee, aber weil gibt's ja, also wenn man jetzt zum Beispiel, aber jetzt fällt mir der Name nicht ein, einer der größten amerikanischen Podcast-Hosts, der ja teilweise Verschwörungstheoretiker einlädt. Oh Gott. Ich meinte jetzt den Joe Rogan Podcast. Und es gibt im amerikanischen Raum, finde ich, schon auch dadurch, dass diese ganze Free-Speech-Debatte sehr liberal geführt wird, ja auch Podcasts, die auf der einen Seite wirklich tolle Menschen einladen. Ja, ich glaube, Huberman Lab ist da ein Punkt, Sam Harris vielleicht ein zweiter. Auf der anderen Seite aber auch Gespräche führen mit Leuten, wo man sich fragt, sind diese Inhalte eigentlich sinnvoll, so weit verbreitet zu werden?
Ne? Ja, nee, und das, wenn man jetzt diese Methode ausweitet auf andere Themen, ne? Also das waren jetzt mit Podcasts, aber das kannst du ja theoretisch auch mit anderen Dingen machen. Das inspirierendste YouTube-Video, was du diese Woche geschaut hast oder so. Da muss ich schon, glaube ich, auch ein bisschen Verständnis dafür haben, wen gibt es denn da überhaupt? Und Schüler sind ja auch in der Oberstufe immer noch Jugendliche und können oftmals die Dinge vielleicht auch nicht so im Kontext beurteilen, wie wir das als Erwachsene können müssen. Und wenn man da als Lehrkraft richtig eingreifen, ist immer so ein bisschen radikales Wort, aber lenken möchte oder irgendwie unterstützend tätig werden möchte, dann glaube ich, braucht man ein bisschen Verständnis von dieser Welt. Und ich finde es persönlich für meinen Unterricht vorteilhaft und weil ich auch einfach so viele gute Dinge in dieser digitalen Welt sehe. Also ich meine, ich mache jeden Tag was auf Social Media, ja. Ich schütze mich auch davor, so, also alles mit Grenzen, weil die Dosis macht das Gift. Aber es gibt ja so viele gute Möglichkeiten, was man machen kann. Anderes Beispiel, was auch wahnsinnig motivierend, glaube ich, wirken kann. Ich habe mit einem Oberstufenkurs, mit der an einem Austausch geknüpft ist, letztes Jahr einen Instagram-Account selbst erstellt. Und die Schüler haben sozusagen Werbung für diesen Austausch gemacht. Innerhalb der Schule hat man keine Kinder gesehen und nichts. Also das war alles datenschutzrechtlich, muss man ja auch
in Deutschland, ja, sonst kriegst du bald aber Zuschriften direkt.
Ja, ja. Aber hallo, so, ja. Das war alles nur mal so for the record, alles datenschutzkonform und so weiter. Aber das war ein wahnsinnig motivierendes Projekt, weil die Schüler A, Inhalte aus dem Unterricht und aus der Schule nehmen konnten und in ihre andere Welt übertragen konnten. Nämlich, ey, ich mache daraus jetzt mal ein cooles Reel und ich mache es mal so, dass es interessant ist für andere und ich trotzdem zeige, worüber haben wir gesprochen, was habe ich gelernt.
Aber das finde ich einfach toll, ne? Weil man, ich finde, oftmals ist man als jemand, der mit digitalen Produkten arbeitet, in einer Rechtfertigungssituation, die im Grunde genommen auch umgekehrt werden könnte. Also man könnte ja auch sagen, wie kommst du dazu, so etwas nicht auszuprobieren? Denn man könnte ja etwas allgemeiner formulieren. Die Frage, wie kann ich einen Inhalt zielgruppenspezifisch so aufbereiten, dass andere ihn verstehen und Lust darauf haben. Ich wüsste keinen Job dieser Welt, in dem das nicht relevant ist. Dieser Welt. Also ich war ja zum Beispiel beim Blogger des Jahres Award damals. Da war ein junger Bestatter mit einem Bestattungsinstitut, der einen TikTok-Account hat mit, ich weiß nicht, 1 Million. Ich meine, was leistet der auch für diesen Job des Bestatters, den man ja möglicherweise, wenn man gerade mit der Schule fertig ist, nicht so als allererstes ins Auge fasst, ja? Wir sind von der ganz großen Frage ausgegangen, brauchen wir Englischunterricht noch, dass du bejaht hast, zu der Frage gegangen, was heißt das eigentlich, Englischunterricht im 21. Jahrhundert, unter den Bedingungen eben dieser, ja, dieser Welt des Digitalen. Und jetzt gerade hast du angefangen, eben Beispiele zu nehmen. Diesen Podcast, diesen Instagram-Kanal. Gibt es noch Dinge, wo du gemerkt hast, von 2018, also von dieser Zeit aus dem Referendariat bis hinein in deine Lehrtätigkeit, haben sich Dinge für dich gewandelt, die du jetzt anders machst als eben vor mittlerweile 6 Jahren, über die man mal nachdenken könnte?
Also wo ich noch ein großes Potenzial sehe, was mir aber ehrlich gesagt oft nicht so wirklich möglich ist in meiner Schule einfach, wo ich bin, weil die digitale Ausstattung einfach nicht die ist, die ich bräuchte, um so arbeiten zu können, ist dieses kooperative Arbeiten. Ich glaube, digitale Tools können so viel oder geben einem so viel Möglichkeit, um Schüler kooperativ arbeiten zu lassen, zusammen. Also auch, was auch eine Kompetenz ist, die ich ja später immer wieder brauche. Und es geht, glaube ich, über diese Gruppenarbeit, die ich irgendwie im Kleinen führe, hinaus. Und ich kann gemeinsam Konzepte entwickeln, indem ich an einem Google, an einem Docs-Dokument
genau,
zum Beispiel
Google natürlich
arbeite.
Nicht,
ich kann auch
aber
mal einen Text zu...
Nee, also ein ganz kleiner Hinweis hier an dieser Stelle. Board.net, BOARD.net ist ein kollaboratives Tool. Wenn man zum Beispiel iPads oder Computer hat, aufrufen, dem Board einen Namen geben und man kann Bilder reinmachen, man kann reinschreiben und so. Gibt's auch noch andere, aber das, genau, damit ist das jetzt auch schon machbar. Nicht, dass hier irgendwelche vor Panik von den Stühlen fallen, wenn sie es hören.
Genau. Also dieses gemeinschaftliche digitale Arbeiten, das ist zum Beispiel was anderes, also was ich auch schon im Referendariat quasi gelernt habe, aber was ich so elementar finde, ist, im Fremdsprachenunterricht wird immer vorausgesetzt, auch im Deutschunterricht glaube ich wahrscheinlich ähnlich, aber Schüler müssen Interesse für Literatur entwickeln. Und ich habe immer selbst in meiner eigenen Schulzeit gelernt, es gibt ein Buch und das lesen wir und darüber sprechen wir. Und ich sehe darin Vorteile. Ich schließe das gar nicht komplett aus. Also es macht Sinn, auch gemeinsam über ein Werk zu sprechen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Man kann Schüler in Teams oder alleine ein eigenes Werk, ein eigenes Buch auswählen lassen, was zum Semesterthema passt, dann erarbeiten alle Aufgaben dazu. Also wie entwickelt sich der Charakter, was ist, visualisier mal die großen Themen des Buches etc. Und arbeiten da 3-4 Wochen dran, in Teams oder alleine, arbeiten, haben sich ein Buch ausgewählt, was sie wirklich lesen wollen, mit einem Thema, was sie wirklich interessiert. Und am Ende gibt's eine Buchmesse, wo sie sich diese Bücher vorstellen und sich inspirieren. Guck mal, lies mal dieses Buch, das hat mich so gecatcht. Und auch da wieder Sprache als Mittel zum Zweck. Ja, ich habe eine Motivation, über irgendwas zu berichten, weil ich ein Buch gelesen habe, was ich lesen wollte. Also mein eigener Wille und meine eigene Motivation steht sozusagen über allem. Und ich kann jetzt meinen Mitschülern darüber auf authentische Weise berichten, warum sie das Buch lesen sollten. Beispielsweise vielleicht nochmal zurück zu diesem Thema KI, das birgt auch ganz viele Potenziale, die ich, glaube ich, vor 6 Jahren noch nicht gesehen habe oder auch vielleicht vor 3 Monaten auch noch nicht gesehen habe. Weil ich stehe dem Thema zumindest in Teilen kritisch gegenüber, weil ich schon auch sehe, wie damit Lernchancen kaputt gehen bei meinen Schülern im Unterricht.
Erklär mal ganz kurz, wie die kaputt gehen.
Ich Hab mit Schülern mal den Text gelesen von Jason Reynolds, 10 Things I've Been Meaning to Say to You. Ganz, ganz toller Text, in dem der Autor den Jugendlichen der heutigen Zeit so 10 Lebensweisheiten mitgibt. Und die Schüler sollten diese 10 Weisheiten dann quasi lesen und dann auf Grundlage dessen sich mal selbst überlegen, welche 10 Dinge wollen sie denn ihren Mitschülern hier im Kurs fürs nächste Schuljahr, für die nächsten Wochen, was auch immer, mitgeben. Und ich weiß mittlerweile, dass Schüler die Tendenz haben, wenn man ihnen eine Aufgabe gibt, gerade wenn sie ein bisschen freier ist, ChatGPT zu befragen. Und die Schüler trifft dabei überhaupt gar keine Schuld. Ich kann das zu 100% nachvollziehen, weil wenn das Tool da ist, warum soll ich es bitte nicht nutzen? Führt aber natürlich dazu, dass in so einer Situation mein Lehrerherz blutet, weil ich ja eine ganz wichtige Lernchance sehe, die verloren geht. Und das ist natürlich einmal die Lernchance, die Sprache in einem anzuwenden und mich sprachlich, fremdsprachlich zu verbessern, aber gleichzeitig auch eine soziale Kompetenz zu erweitern. Weil es macht ja was mit mir, wenn ich meinen Mitschülern 10 Dinge mitgebe, die ich für wichtig erachte. Und es macht auch was mit meinen Mitschülern, wenn ich diese 10 Dinge von jemandem aus meinem Kurs oder aus meiner Klasse höre. Und dementsprechend fällt mir das dann in so einem Moment ganz, ganz schwer zu akzeptieren, dass das Tool jetzt da ist. Und ich glaube auch, dass wir da schon sehr genau schauen müssen, wo kann man KI sinnvoll nutzen und wo zerstört es vielleicht auch Lernmöglichkeiten, die Schülerinnen und Schüler brauchen, die über das Fachwissen deutlich hinausgehen.
Genau das ist für mich der Grund, warum wir KI nutzen müssen. Denn genau dieser Moment, indem du sagst, das könnt ihr jetzt benutzen, aber damit entlernt ihr euch. De-skilling heißt das auf Englisch. Das muss ja jemand sagen. Also mit anderen Worten, wenn du diese Aufgabe als Hausaufgabe gemacht hättest und in die Situation kommst, du weißt gar nicht, ob die das damit gemacht haben, verpasst du ja die Chance, dass du durch dein gebrochenes Herz den Schülerinnen und Schülern sagst, guckt, man kann es so und so verwenden. Ne, das ist, für mich spricht das immer total dafür, es genau deshalb zu verwenden, um zu sagen, genau, so ist es sinnvoll eingesetzt. Aber wenn ihr es jetzt gerade so macht, guck mal, wer sollen sich das durchlesen, was ihr da in ChatGPT eingegeben habt. Insofern sozusagen in diesem Negativen sehe ich eigentlich auch das Potenzial, was wahnsinnig wichtig ist. Denn wenn die das 5 Jahre lang nicht mitkriegen, dass jemand sich hinstellt und sagt, so wie ihr das gerade benutzt, ist Quatsch, dann läuft dieser Unlearning-Prozess, wie du es gerade gesagt hast, ja über viele Jahre. Und irgendwann kommen die aus der Schule raus mit super Noten, die ChatGPT gemacht haben und fragen sich, ich verstehe eigentlich gar nicht richtig was, weil mir keiner gesagt hat, dass auf die Art und Weise, wie ich sozusagen das System hacke, ich mich eigentlich selber bescheiße.
Ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass das Sagen oder das von mir so belehren in dem Moment oder vielleicht auch dann auch aufzeigen, oft nicht reicht. Und auch da wieder, die Schüler trifft keine Schuld. Die sind oft belastet von dem Schultag. Das ist dann der dritte Block irgendwie an dem Tag. Die haben schon über x Millionen verschiedene Themen nachgedacht. Ihre ganze Willpower, wenn du willst, irgendwie aufgebraucht und denken sich dann, oh, ich könnte es doch jetzt auch einfach leichter haben. Und ja, ich sage das und ja, ich zeige denen, das mache ich, also thematisiere ich ja auch. Aber der Mensch ist halt oft auch dann schon so gepolt, vielleicht eher den leichteren Weg zu gehen. Weswegen ich glaube, es funktioniert mit Grenzen. Ich glaube aber gleichzeitig auch genau das, was du sagst, nämlich dieses Potenzial aufzuzeigen und dann auch zu nutzen, auch eine super gute und wichtige Sache. Also ich habe, um auch nochmal ein konkretes Beispiel zu nennen, wir reden gerade über die US-Wahlen in den USA in der Oberstufe in Englisch im Leistungskurs. Und wir haben zum Abschluss so ein Game gespielt mit so verschiedenen Diskussionsfragen, wo nochmal sozusagen die ganzen Inhalte zusammengefasst werden. Und dann sollten Sie sich im Anschluss an dieses Spiel eine Diskussionsfrage aussuchen, die Sie besonders interessant finden und sich von ChatGPT nochmal eine Antwort geben lassen. Dazu dann überlegen, welchen Prompt gebe ich. Auch, ich habe dann auch dazu gesagt, die erste Antwort ist meistens nicht die beste. Also steuer nach, frag, wie erklär mir diesen Begriff nochmal genauer, gib mir dazu nochmal mehr Hintergrund etc. Und sie sollten dann mit dieser Antwort, die ja ChatGPT geben kann, die ja oft auch also wertvoll ist, womit man dann auch was machen kann, glaube ich, ist es wichtig, dann weiterzuarbeiten. Also dann habe ich diese Antwort. Das Lesen ist eines. Dann sage ich, ja, okay, verstehe ich. Das dann aber wirklich verstehen und in eigenen Worten nochmal sagen zu können, ist was anderes. Und deswegen sollten sie mit dieser Antwort dann weiterarbeiten und einen kleinen One-Minute-Talk vorbereiten und aus ihrer eigenen Sprache, was habe ich jetzt gelernt, du mal zusammenfassen. Das wäre jetzt ein Potenzial.
Vielleicht an dieser Stelle ein Hinweis über einen Blogbeitrag, den ich selber geschrieben habe, können wir auch in die Shownotes machen. Ich glaube, was sehr, sehr sinnvoll ist bei Arbeiten, die potenziell von ChatGPT übernommen werden können und natürlich jeweils abhängig vom Lernjahr oder von der Stufe, ist eine persönliche Reflexion mit einzufordern. Also das heißt, wenn zum Beispiel diese Frage kommt mit diesem, was gibst du deinen Klassenkameraden mit, weil wir es gerade als konkretes Beispiel haben, könnte man fragen, an welcher Erfahrung machst du eigentlich diese Empfehlung fest, an deiner eigenen persönlichen Erfahrung? Kann das ChatGPT auch? Theoretisch ja, aber dann wird sozusagen, dann wird's schwierig. Oder eine Auswahl begründen. Denn eine Auswahl begründen auf persönlichen Erfahrungen lässt sich auch schwer outsourcen. Das geht sogar auch bei Büchern so. Denn machen wir uns nichts vor. Auch ein Buch, eine Buchzusammenfassung, ein Film-Buch-Vergleich, all das kann theoretisch jetzt schon ChatGPT. Und wenn ich Leute höre, die sagen, ja, aber es ist noch nicht gut genug, das stimmt einfach nicht. Es ist gut genug, bis hinein ins Abitur das Perfekte abzuliefern. Und wenn man es ein bisschen benutzt, kann man auch sagen, und bau mir bitte noch 7 Fehler ein, die typisch für und so weiter. Das wird so sein. Also ne, es gibt diesen ganz schlauen Satz aus einem Buch zu KI, das ich sehr gerne gelesen habe. Jetzt fällt mir aber der Name gerade nicht ein. Da steht: Wir müssen mit der Erkenntnis leben, dass wir immer gerade mit der schlechtmöglichsten Form von KI arbeiten. Und das ist Wahnsinn. Mhm. Ne, das heißt sozusagen diese persönliche Anbindung, die gleichzeitig aber auch gut ist, weil sie darauf Bezug nimmt, was du gerade als wichtigen Punkt genannt hast, bei der Auswahl von Büchern. Autonomie auf der einen Seite und persönliche Relevanz. Darauf nimmt es ja Bezug, und wenn man das sozusagen im Hinterkopf hat, braucht man auch nicht verzweifelt sein, wenn man das Gefühl hat, dass die Ausgangslage von ChatGPT irgendwie genutzt werden kann, solange sie angebunden wird an eine persönliche Form der Auswahl.
Ja, ja.
Gibt es etwas, was du gerne liest, hörst oder schaust, um deinen eigenen Horizont in den verschiedenen Gebieten, die wir gerade besprochen haben, zu erweitern und dass du den ZuhörerInnen empfehlen und mit auf den Weg geben kannst?
Also wenn wir bei Schule bleiben, ist so mein absoluter Hero, sage ich mal, Doug Lamoff. Der ist ein amerikanischer Didaktiker und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Teach Like a Champion. Das habe ich gelesen, kurz nach dem Referendariat, als ich selbst irgendwie verzweifelt war, weil ich dachte, wie soll ich das machen, 26 Stunden.
Relatable.
Relatable. Klassenleitung, Konferenz. Wie um Himmels Willen soll ich denn hier jetzt guten Unterricht machen? Und dann ist mir dieses Buch in die Hände gefallen. Und das ist, ich hab's durchgesuchtet. Ich habe also bei allem, was ich liebe an der amerikanischen Didaktik, ist, dass es so wahnsinnig konkret ist. Es sind Unterrichtsstrategien, die ich sofort morgen einsetzen kann in meinem Unterricht. Ganz viel der Inspiration, die ich auch teile, kommt auch aus der amerikanischen Didaktik. Und ich glaube, deswegen finden das gerade auch junge Lehrkräfte so spannend, weil sie einfach was sehen und was sie gleich am nächsten Tag einsetzen können. Also den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Was der gemacht hat, nämlich als Grundlage, also die Grundlage seines Buches ist, er hat die es gibt ja in den USA diesen Award, Teacher of the Year Award, glaube ich, gibt es in Deutschland jetzt auch, aber da wird das nochmal ein bisschen anders zelebriert. Das kann man auch kritisch reflektieren und so alles, sagt gar nicht, dass das alles toll ist, aber er ist zu diesen Lehrern in den Unterricht gegangen und hat aufgeschrieben, was die machen. Und das ist sozusagen die Grundlage für sein Buch. Also er hat nicht nur von sich selbst, sondern er hat die besten Lehrer sozusagen besucht und dann alles, was gut ist, gefiltert, dem Ganzen einen Namen gegeben, erläutert und konkret in seinem Buch aufgeschrieben. Also das kann ich jedem wärmstens empfehlen. Und dann, das ist jetzt gar nicht so schulbezogen, aber da ziehe ich auch ganz viel Inspiration raus. Für mich ist Ali Abdal, das ist ein YouTuber.
Nie gehört.
Ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
Nee, aber ich freue mich immer. Also dann freue mich dann immer doppelt, weil das Buch Teach Like a Champion, also irgendwie schon mal, irgendwie, aber auch noch nicht so konkret. Also ich freue mich dann immer selber, weil der Bücherstapel wächst und der YouTube noch zu schauen Stapel auch. Also insofern, ja.
Ja, man braucht nur die Zeit dafür, ja. Und Ali Abdal ist so ein, der hat auch irgendwie, ich glaube, 5 oder 6 Millionen Subscriber auf YouTube, also ist super, super groß, und der war Arzt und ist jetzt aber halt, macht nur noch YouTube und spricht viel über Produktivität, Selbstorganisation, Ziele finden im Leben etc., was auch alles Dinge sind, die ich für meinen eigenen Unterricht und für mein eigenes Handeln in der Schule total gut gebrauchen kann, weil Schule ja mehr ist als nur Inhalte lernen, sondern Schule ist für mich auch den Schülern ein gewiss, also auch Charakterbildung. Ne? Also Schüler lernen ja auch in der Schule, was es heißt, ein Durchhaltevermögen zu entwickeln. Da kann es auch hilfreich sein, über Ziele beispielsweise zu sprechen, darüber zu sprechen, wie kann man produktiver sein, etc. Das inspiriert mich.
Das ist ganz wunderbar. Und weil wir gerade dabei sind, sage ich auch noch was. Das hat überhaupt nichts mit Unterricht zu tun, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich im Auto saß, diesen Podcast hörte und dachte nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, Herrgott, ist das geil, dass ich die englische Sprache verstehe. Boah, das gibt's doch nicht. Und das ist Waking Up with Sam Harris. Ein Podcast, der mit verschiedenen inspirierenden Personen, also zum Beispiel hat er jetzt mit Harari, dessen Vornamen mir immer entfällt, über sein Buch Nexus,
Yuval,
genau, gesprochen und über die Frage, wie eigentlich Kommunikation funktioniert. Und gleichzeitig dieser Sam Harris spricht wie gedruckt. Es ist wunderschön anzuhören und man geht immer raus, finde ich, mit einer Erweiterung des Horizonts. Einer der wenigen Podcasts, wofür ich bezahle auch sehr, sehr gerne, 100 Euro im Jahr. Man kann sich aber die Folgen auch verkürzt anhören und selbst das ist wahnsinnig toll. Also vielleicht noch als zweiter Punkt, weil man manchmal als Englischlehrer ja auch so denkt, du hattest es von Jake, ja? Und irgendwann denkt man so, ich will nicht nochmal darüber sprechen, wie Jake is on the London Eye and looks at the Big Bang, sondern ich möchte auch meine sprachlichen Fähigkeiten auch in der Rezeption nutzen, um weiterzukommen. Liebe Emmy, es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Ich glaube, wir sind vom Großen ins Kleine und wieder zurückgegangen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns wiedersehen.
Ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fei.
Die USA haben im Zweiten Weltkrieg eine Stinkbombe erfunden, die nach Fäkalien riecht. Fanden die Idee dann aber doch blöd, weil die Person, die gesprayt hat, dann auch gestunken hat.
Die NASA sucht einen Dosenöffner. Eine Sonde hat auf einem Asteroiden Staub gesammelt, aber die Dose, wo der drin ist, ist so safe, dass sie nicht mehr aufgeht. Und welche Fun Facts geistern dir so durch den Kopf?
Bei Fakt ab eine Woche Wissenschaft gibt's aktuelle Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Nerd-Themen, Kurioses, nützes und unnützes Wissen für jede Gelegenheit.
Fakt wie der Fakt und ab wie abgefahren.
Fakt ab.
Fakt ab.
Jeden Freitag.
Abonniert uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.